Hallo, ihr seid hier bei Tübkens Sendung für Pop, Feminismus und Alltagsschrott. Alle 4 Wochen auf Radio Blau. Heute haben wir das Thema Familie bearbeitet aus verschiedenen Blickwinkeln. Ich stelle erstmal eine kleine Definition vor. Die ist irgendwo aus dem Internet. Leider haben wir keine Quelle mehr dazu, woher die ist. Irgendwo aus den Weiten des Netzes. Also, Familie ist für uns überall dort, wo Menschen aus mindestens 2 Generationen, Eltern und Kinder, miteinander leben und füreinander Verantwortung übernehmen. Dabei ist nicht die biologische Verwandtschaft, sondern vielmehr die Übernahme von sozialer Elternschaft von Bedeutung. Familiale Beziehungen sind personenbezogen und unverwechselbar. Sie sind auf gegenseitige Fürsorge, Solidarität und Kooperation ausgelegt. Familienmitglieder leisten füreinander umfassende emotionale und praktische Unterstützung. Dies trifft in vollem Umfang auch für Eineltern-, Fortsetzungs- oder queere Familien zu. Dass diese Definition natürlich nicht immer so hinhaut, zeigen wir euch in der Sendung. Unter anderem mit den Themen Wahlverwandtschaft, Alternativen zur romantischen Zweierbeziehung und Gewalt in der Familie. Erstmal geht's jetzt weiter mit Musik.
Un amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste.
Wir haben uns gedacht, das Thema passt ganz gut zum großen Fest, das gerade vorbei ist. Weihnachten zählt ja in christlichen Gefilden nicht nur als Fest der Liebe, sondern auch als Fest der Familie. Für die einen ist das schön, für die anderen aber auch der jährlich wiederkehrende Stress. Nicht nur, dass einige keine Familie haben, nicht wenige haben eine, aber das Verhältnis gestaltet sich eher problematisch. Eltern erwarten, dass die Kinder kommen, alle sollen sich freuen und gern haben. Konflikte werden weggedrängt. Gerade diese brechen jedoch auch häufig genau dann wieder auf. Und nicht wenige nutzen die Zeit, um ihren Verwandten ins Gewissen zu reden. Dass sie das Richtige aus ihrem Leben machen sollen, endlich den richtigen Job, den richtigen Partner oder die Partnerin finden und zu gegebener Zeit auch Kinder bekommen. Heutzutage hat Familie in der Regel ihren Ursprung im Paar, das im Folgenden genauer betrachtet werden soll. Am 2. Dezember gab es im Postcafé einen Vortrag, der sich diesem Thema widmete, unter dem Titel Monopoly, Kritik und Alternativen der Paarbeziehung von Jule und Anna. Das Paar, wie wir es landläufig kennen, ist seit einigen Jahren wieder vermehrt in die Kritik geraten. Dies spiegelt nicht zuletzt die nüchterne Abkürzung RZB für romantische Zweierbeziehung wider. was es damit auf sich hat, wie die romantische Liebe bzw. Zweierbeziehung historisch entstanden ist und was es daran zu kritisieren gibt, hören wir jetzt aus dem Vortrag von Jule und Anna.
Am Anfang kurz etwas zur Definition von RZB. Also in dem Vortrag sprechen wir immer von RZB, die Abkürzung für romantische Zweierbeziehung. Damit meinen wir die Beziehungen, die zwischen zwei Menschen getroffen werden, die meistens mittels einer Absprache entstehen, die aber nur darin besteht, festzulegen, wir sind jetzt zusammen, wir sind ein Paar. Und diese Absprache regelt dann meist, dass man eine einzigartige soziale Beziehung eingeht, die gekennzeichnet ist durch eine emotionale Bindung, also in unserer Gesellschaft halt als Liebe bezeichnet wird, und mehr oder weniger verbindlichen Ausschließlichkeitserklärungen, die sich besonders halt auf den sexuellen und körperlichen Bereich beziehen. Das heißt, sobald man in eine RZB eintritt, akzeptiert man einen gesellschaftlichen Rahmen, der jedoch meist nicht zwischen den beiden Personen ausgehandelt wird, was man damit meint, sondern eher ein vorgegebenes Paket ist, das man eben ganz oder gar nicht annimmt. Also entweder man ist in einer RZB oder man ist in keiner RZB und dann hat man halt diesen Katalog an Eigenschaften, die man dann mit akzeptiert oder eben nicht. Das heißt, zu einer RZB gehören zwei Menschen, meistens sind es ein Mann und eine Frau, die eben Romantik, Sex, häufig auch im gleichen Wohnort, Kinder und gemeinsame Finanzen sind auch etwas, was meistens eigentlich nur in der RZB geteilt wird und mit der Zeit dann auch ein Grad der Frustration. Bevor dann die ganze Kritik kommt, gibt es natürlich ganz viele positive Seiten und Merkmale, die mit einer romantischen Zweierbeziehung verbunden sind und die sollen vielleicht auch nicht ganz unter den Tisch fallen. Dazu gehören unter anderem eben das Verliebtsein und das Gefühl von Schmetterlingen im Bauch, eine gewisse Verbindlichkeit, Zärtlichkeit, füreinander da zu sein, statt eben alleine zu sein, mit dem man das Leben teilt. Oft gibt es auch so eine Vorstellung, dass man eben, genau wenn man mit jemand anderen so eng zusammen ist, wie es in einer RZB üblich ist, man dann erst zu einem vollständigen Menschen in der Gesellschaft eigentlich leben kann. Genau, das sind so ein paar Aspekte. An der Stelle würde ich noch darauf hinweisen, dass diese Definition, diese Merkmale, dass uns klar ist, dass es eine idealtypische Vorstellung von Beziehung ist. Also dass es nicht darum geht zu sagen, alle RZBs sind so. Aber relativ oft treten halt viele dieser Merkmale auf und vor allem gibt es halt so eine Außenwahrnehmung, wenn man weiß, zwei sind zusammen, wo man halt häufig so ein Raster dann im Kopf hat von den Sachen, was dann bei den beiden Personen in der Beziehung alles stattfindet. Zur Geschichte. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts ist die Liebe, das heißt die romantische Liebe zwischen verschiedenen geschlechtlichen Menschen, das konstituierende Moment der Zweierbeziehung. Vorher war die Beziehung eher eine institutionalisierte Form, nämlich die Ehe, und das, damit eine Art Zweckgemeinschaft. Daran wird eigentlich bereits deutlich, dass eben der heutige Begriff von der romantischen Zweierbeziehung und ihre Merkmale eine gesellschaftliche Konstruktion ist. Das heißt, die Liebe an sich gibt es eigentlich gar nicht. Liebe war und ist immer kulturell geprägt. Das heißt, die Liebe, wie sie vor 2000 Jahren existiert hat, ist nicht dieselbe, wie wir sie heute kennen. Und Liebe hat damit auch kein authentisches Innen oder einen überhistorischen wahren Kern. Bis ungefähr 1800 war die stetige Paarbeziehung, die geführt werde, eben die Ehe. Die in allen Schichten da waren, es war eine Art Zweckgemeinschaft, also eine Vernunftsehe. Die Aufgaben zwischen Mann und Frau, sowohl im Hauswesen als auch im Berufsleben, waren zwar aufgeteilt, aber zu der Zeit arbeiteten beide eigentlich im Sinn einer Produktionsgemeinschaft zusammen. Liebesbeziehungen gab es zu jeder Zeit in der Geschichte, meistens jedoch eben außerhalb genau dieser Institution Ehe. In den meisten Kulturen wurde zumindest den Männern das Recht zugestanden, auch außereheliche oder voreheliche Verhältnisse zu Frauen zu haben. In der höfischen Welt spielte zum Beispiel die außereheliche Minne eine prägende Rolle für eben eine Art der Liebesbeziehung, die man zu zweit führt. Diese Ideen der romantischen Liebe wurde dann in der neu entstehenden Kultur des städtischen Bürgertums Ende 18. Anfang 19. Jahrhundert dann aufgegriffen. Das heißt, das städtische Bürgertum orientierte sich halt an gewissen Ideen oder Praktiken, die im Adel schon vorkamen. Und diese Entwicklung hat dann eben sehr viel Einfluss auf die späteren modernen Vorstellungen von der romantischen Liebe gehabt. In den anderen Bevölkerungsschichten hat sich diese Liebesheirat aber erst viel später durchgesetzt als im Bürgertum. Das Aufgreifen der Ideen der romantischen Liebe des Bürgertums verlief parallel zu der gesellschaftlichen Umwälzung hin zu einer kapitalistischen Warenproduktion. Dieser Umwandlungsprozess erzeugte neue Produktions- und Reproduktionssphären und damit auch neue Rollenanforderungen innerhalb der Gemeinschaft Familie. Die romantische Liebesbeziehung wird in diesem Rahmen zur Regenerationsmaschine für den Mann. Er liefert die wahre Arbeit dem kapitalistischen System und zu Hause bekommt er dafür Erholung, Essen, die gewaschene Wäsche und was sonst dazu gehört, um dann den nächsten Tag wieder auf Arbeit gehen zu können. Die Frau übernimmt die unentlohnte Reproduktionssphäre, das heißt die Versorgung der Kinder, Alten, Kranken. Das binäre Geschlechtermodell setzt sich also genau ebenfalls in dieser Zeit im 19. Jahrhundert erst durch. Das heißt, die konstruierte Anziehungskraft zwischen diesen zwei unterschiedlichen Polen, Mann und Frau, wird durch die romantische Liebe sowohl gestützt als auch naturalisiert. Sie wird als Ideologie in die Gefühlswelt der Menschen übernommen. Das heißt, Romantik und Geschlecht lassen sich eigentlich schwer voneinander trennen und werden in der Kleinfamilie dann institutionalisiert. Auf eine weitere Verflechtung geht die Soziologin Eva Illu, denke ich, spricht man aus, Illus wird geschrieben, ein, die darauf aufmerksam macht in ihren Büchern, dass man halt, dass normalerweise davon ausgegangen wird, dass die Liebe formal frei sei, aber in der Realität eigentlich unfrei. Das heißt, ideologisch gedacht ist die Liebe eigentlich unabhängig oder sogar das Gegenteil von Konsum, Ware und Klassengesellschaft. In der Realität hängen jedoch die meisten romantischen Praxen und das, was eben in der Liebesbeziehung als das Besondere gilt, direkt oder indirekt vom Konsum ab. Also sie geht dann in Arbeiten darauf ein, wie halt mittels Umfragen, wie das für die Menschen genau das Besondere in der Liebesbeziehung ist, wo eigentlich irgendwelche Waren produziert werden oder Dienstleistungen, also das romantische Dinner im Restaurant oder irgendwie der Urlaub, der besonders weit weg war und nicht irgendwie die zwei Wochen dann zu Hause davor und danach und so eine Praxis. Und darüber hinaus werden eben Liebesbeziehungen meistens innerhalb der eigenen sozialen Schicht praktiziert. Auch hierin wird deutlich, dass Liebesbeziehungen eigentlich kein privater Raum sind, in dem man sich von der durchrationalisierten Öffentlichkeit zurückziehen kann.
Pour ne pas vivre seul, on vit avec un chien, on vit avec des roses ou avec une croix. Pour ne pas vivre seul, on se fait du cinéma. On aime souvenir, une ombre, n'importe quoi. Pour ne pas vivre seul, on vit pour le printemps. Et quand le printemps meurt, pour le prochain printemps. Pour ne pas vivre seul, je t'aime et je t'attends. Pour avoir l'illusion de ne pas vivre seul. De ne pas vivre seul. Pour ne pas vivre seul, des filles aiment des filles, et l'on voit des garçons épouser des garçons. Pour ne pas vivre seul, d'autres font des enfants qui sont seuls, comme tous les enfants. Pour ne pas vivre seul, on fait des cathédrales, où tous ceux qui sont seuls s'accroche à une étoile pour ne pas vivre seul. Je t'aime et je t'attends pour avoir l'illusion de ne pas vivre seul. Pour ne pas vivre seul, on se fait des amis et on les réunit quand viennent les soirs d'ennui. On vit pour son argent, ses rêves, ses palaces, mais on n'a jamais fait un cercueil à deux places. Pour ne pas vivre seul, moi je vis avec toi, je suis seul avec toi, tu es seul avec moi. Pour ne pas vivre seul, on vit comme ceux qui veulent se donner l'illusion de ne pas vivre seul.
Und jetzt noch mal so ein paar zusammengefasste Kritikpunkte, die vielleicht der, also jeder, also die eine oder andere selber halt auch schon erlebt hat, wie es auf sie wirkt. Der erste ist der gesellschaftliche Druck. Neben der Normierung, was alles Teil und nicht Teil von einer RZB zu sein hat, gibt es vorweg schon einmal einen sehr starken Druck, überhaupt in einer RZB zu leben und dass dies zu einem zufriedenen, ausgefüllten und vollständigen Leben in unserer Gesellschaft dazugehört. Daraus folgt, dass es halt für viele Menschen zu einem großen Leidensdruck kommen kann, sich halt ständig erklären zu müssen nach außen hin. Bekannt ist es vor allen Dingen von Familienfeiern, wo man ständig nachgefragt wird, wenn die zweite bessere Hälfte bleibt. Scheinbar wird einem halt auch durch Medien und überall immer vermittelt, dass es eben normal ist, in einer solchen Beziehung zu leben. In Deutschland leben angeblich 2/3 in einer festen Liebesbeziehung. Der zweite Kritikpunkt ist, dass ein Paar genau 2 sind und keiner mehr. Liebe und Sexualität sollen eben genau nur zwischen diesen beiden Personen stattfinden. Diese Beschränkung bestimmter intensiver Emotionen, der Austausch von Zärtlichkeiten und Sex und eine gewisse Verbindlichkeit auf die RZB liegt der Annahme zugrunde, dass Gefühle oder genau diese Gefühle nur im begrenzten Maße vorhanden sind und nur eine Person ein Anrecht darauf hätte. Sonst würde dieser Status des Besonderen verloren gehen. Meist erfordert diese Prämisse, viel Zeit miteinander zu verbringen und dementsprechend auch weniger Zeit für andere Menschen und Interessen zu haben. Und häufig wird anhand dieser gemeinsam verbrachten Zeit auch die Wichtigkeit der Beziehung gemessen. Das passt auch gut dazu dem dritten Kritikpunkt, der daran anknüpft, dass eben, bin der Meinung, dass es die Beziehung sich eigentlich durch einen gewissen Besitzanspruch kennzeichnet. Eifersucht wird häufig als Liebesbeweis genommen, da sie halt Verlustängste ausdrückt, die zeigen sollen, wie wichtig diese eine Person einem ist. Jedoch kann man eigentlich nur etwas verlieren, was ich auch besitze. Und damit ist nicht gemeint, dass es nicht auch möglich ist, traurig zu sein, wenn eine Person, die mir lieb ist, halt an einem anderen Ort oder irgendwo anders ist und nicht bei mir, wenn ich sie gerade da haben möchte, sondern es geht um das Bild, dass wenn ich mit einer Person in einer RZB zusammen bin, ich gewisse Ansprüche und Rechte auf diese Beziehung habe. Dass diese Person für mich da sein soll und mich vor allen Dingen nicht anderen Menschen oder Dingen zurückstellen soll. Also häufig ist es ja auch gegen die Verabredung mit der Person, in der man in einer RZB ist, auch den Freundinnenverabredungen voraus. Also ein wichtiger. Aufgrund dieser Exklusivität, dass gewisse Bedürfnisse eben nur mit dieser einen Person geteilt werden dürfen, entsteht ein recht hoher Grad der Abhängigkeit. Dies wird eben besonders deutlich in den tief einschneidenden Trennungsphasen, die Menschen durchmachen, wenn sie sich eben von einer RZB zu Ende gegangen ist. Das soll, wie eben erwähnt, nicht heißen, dass es nicht okay ist oder also selbstverständlich, dass man traurig sein kann, wenn eine nahestehende Person sich dazu entscheidet, einen weniger oder gar nicht mehr zu sehen. Jedoch sind meist auseinandergehende Freundschaften für viele Menschen sehr viel leichter zu ertragen als auseinandergehende Liebesbeziehungen. Je mehr Lebensbereiche mit der einen Person geteilt werden, umso größer wird die Abhängigkeit. So kann zum Beispiel aufgrund finanzieller Abhängigkeit, dass die eine Person mehr oder alles verdient und man eben selber gar nichts, das sehr schwer sein, die Beziehung aufzulösen. Ebenso kann die emotionale Abhängigkeit, das heißt wenige oder gar keine anderen engen sozialen Kontakte zu haben und auch das eigene Selbstwertgefühl nur von der Anerkennung dieser einen Person abhängig zu machen, dazu führen, die Beziehung halten zu wollen, obwohl eigentlich eine oder beide Beteiligte bereits vollkommen unglücklich mit dieser Beziehung sind. Ja, eine weitere Schlussfolgerung ist, dass wenn die Bedürfnisse und Interessen nur mit der einen Person geteilt werden, sie eben nicht mit anderen Personen geteilt werden dürfen. Die Gruppe Fremdgenese hat die These aufgestellt, dass sie, vertritt den Ansatz, dass sie es nicht für sinnvoll halten, RZBs zu kritisieren, ohne nicht auch die anderen Beziehungskonzepte ebenfalls mit zu kritisieren. Sie machen eine Beziehungsmatrix auf, in der sie vor allen Dingen von Verwandtschaft, Freundschaft und RZB sprechen und klar machen, dass diese drei Kategorien sich eben gegenseitig stützen, jede eine eigene Funktion in der Gesellschaft einnimmt und klare Grenzen hat. Eben das, was ich in einer Beziehung kann, in der einen kann ich halt nicht in der anderen. So ist es eben nicht möglich, mit der besten Freundin abends in einem Bett einzuschlafen und meine Sexpartnerin, dass die dauerhaft in einer anderen Stadt lebt, ist recht unüblich. Wie im geschichtlichen Teil bereits erwähnt, kommt außerdem in der dazu, dass die romantische Zweierbeziehung und das Zweigeschlechtermodell hervorragend zusammenpassen und sich gegenseitig stützen. So werden in der romantischen Zweierbeziehung die jeweiligen sozialisierten Geschlechterrollen oft sehr genau reproduziert. Als Beispiel hierfür lässt sich vielleicht anbringen, dass in jeder Frauenzeitschrift Beziehungsprobleme gewälzt werden, wohingegen bei Männern das kaum ein Thema ist, da ist die Devise eher ausharren und abwarten. Und damit ist es nicht nur gibt es in Beziehungen nicht nur einen Kampf um jetzt Spülen und Aufräumen und die technischen Aufgaben, sondern auch um die emotionale Aufteilung. Wer lässt sich mehr auf wen ein? Wer spielt für wen den seelischen Mülleimer? Und diese Fakten werden weit weniger häufig ausgehandelt als vielleicht das Abwaschen, wo dann doch häufig oder immer mal ein Spülohr in der Küche anzufinden ist. Das heißt, die internalisierten Geschlechterrollen sind sehr präsent und werden häufig mit der individuellen Lebenssituation gerechtfertigt. So ist es häufig so, dass eben dann doch die Frau die Elternzeit nimmt, weil eben der Mann gerade nicht kann, weil er gerade ist, der das Diplom fertig machen muss und bei der Frau in der Beziehung passt es halt gerade. Und da heißt meistens gibt man halt als Grund dann an, dass es eben bei einem individuell der Fall war und nicht sich irgendwie an den Geschlechter, nichts mit den Geschlechterrollen zu tun hat.
Bevor wir zu Alternativen der Paarbeziehung und der klassischen Kernfamilie kommen, soll noch ein anderer Aspekt aufgegriffen werden, der auch in der Diskussion des Vortrages eingebracht wurde. Das Thema Gewalt in Familie und die Koppelung von Liebe und Nähe mit Gewalt.
Okay, jetzt kommen wir zu einem Aspekt, der in Familien leider auch eine sehr große Rolle spielt, und das ist der Aspekt von Gewalt. Und ich wollte jetzt erstmal ein paar Sachen aufzählen, die an diesem Konzept Familie eben dazu beitragen, dass es überhaupt möglich ist, dass Gewalt in Familien eben gerade und besonders vorkommen kann. Also ein Aspekt von Familien, der das möglich macht, ist eben die Einzigartigkeit der Familie und diese Ausschließlichkeit, also dass jede und jeder eben nur eine biologische Familie hat und diese biologische Familie einen ganz großen Stellenwert hat. Also zum Beispiel an Weihnachten, wenn das jetzt viele von euch wieder gemerkt haben, dass es eben ganz viele Leute auch zu ihrer biologischen Familie eben gehen, um dort Weihnachten zu feiern. Aus dieser Einzigartigkeit ergibt sich so eine ganz starke Abhängigkeit eben und so eine ganz große Wichtigkeit von dieser biologischen Familie, und es wird eben ganz viel getan, um zu der Familie immer noch dazuzugehören und dabei zu bleiben. Und unter diesem Druck kann ganz leicht eben Gewalt geschehen und auch dann akzeptiert werden und toleriert werden. Wenn ich jetzt hier von Familie spreche, dann spreche ich von Familie im traditionellen Sinne, also im Sinne von Eltern und Kinder und zu den anderen Formen sagen wir später auch nochmal was. Ja, auch innerhalb von der Familie kommt's, also sind Abhängigkeiten ganz stark und auch die Machtgefälle. Und das ist halt gerade dadurch, dass es dieses kleine Gebilde ist, was diese Ausschließlichkeit hat, ist es ganz schwer, sich da einen Ausgleich von draußen zu holen. Diese Abhängigkeiten, die können auf ganz verschiedenen Ebenen da sein und auch diese Machtgefälle, also sowohl zwischen den Eltern als auch von den Kindern zu den Eltern. Das ist natürlich so ein bisschen auch eine natürliche Abhängigkeit, sage ich mal, die aber auch jetzt nicht unbedingt ausschließlich ist, weil ein Kind muss ja nicht nur von seinen Eltern abhängig sein, das ist ja, kann ja auch von anderen Erwachsenen abhängig sein. Diese Abhängigkeiten können ganz verschiedene Art auch sein, also zum einen eben so eine kindliche Abhängigkeit von den Eltern, einfach gefüttert werden und Hilfe beim Anziehen, was weiß ich was. Zum anderen auch eine finanzielle Abhängigkeit kann es geben zwischen den Eltern, auch von den Kindern gegenüber den Eltern. Auch also was zu einer ökonomischen Gewalt auch führen kann und auch emotionale Abhängigkeit. Ein weiterer Aspekt, der die Gewalt in Familien zum Sprießen bringt sozusagen, ist diese sogenannte Privatsphäre, die irgendwie einer Familie anlastet. Also dieses Ding, was innerhalb von der Familie passiert, geht niemandem was an. Und das führt eben ganz oft dazu, dass Gewalt in der Familie vielleicht sogar von außen gesehen wird, aber eben ignoriert wird, weggeguckt wird. Und dass von den Personen innerhalb der Familie, die eine Gewalt erfahren, dass die ganz isoliert sind dadurch auch. Also das sind unter anderem die Aspekte, die eben dazu führen, dass eine Familie so ein super Nährboden eigentlich für Gewalt ist, auf der sich wunderbar entfalten kann. Und zwar für alle möglichen Formen von Gewalt. Also es gibt sowohl, wie ich vorhin schon mal angesprochen habe, die ökonomische Gewalt, also die davon von so einer unterschwelligen Abhängigkeit anfangen kann, bis hin zu offenen Drohungen von Entzug von finanziellen Mitteln oder auch eben den Entzug von finanziellen Mitteln. Das kann psychologische Gewalt sein in all ihren wunderbaren Formen und Ausmaßen. Körperliche Gewalt, von der Ohrfeige gegenüber einem Kind hin bis zum Zusammenschlagen und bis zum Mord an also Kindern oder Erwachsenen. Und eben auch sexuelle Gewalt, sowohl am Partner oder der Partnerin wie auch an den Kindern, also sexueller Missbrauch. Dieses breite Spektrum an Formen von Gewalt gibt es auch in allen Generationen und kann auch zwischen allen Mitgliedern dieser Familie stattfinden, also sowohl, wie gesagt, schon zwischen den Eltern, zwischen von den Erwachsenen den Kindern gegenüber, aber auch von den Kindern ihren Eltern gegenüber, zum Beispiel, wenn diese pflegebedürftig und alt sind, auch da kann es zu Gewalt kommen. Am häufigsten ist allerdings immer noch die Gewalt von Männern gegenüber Frauen und von Erwachsenen gegenüber den Kindern, weil es dort eben schon dieses Machtgefälle schon im Vorhinein gibt. Bei Frauen ist es zum Beispiel so, dass jede vierte Frau in Deutschland sexuelle oder körperliche Gewalt von einem ihrer Beziehungspartner oder ehemaligen Beziehungspartner erfahren hat. Bei Kindern wiederum ist es so, dass sexueller Missbrauch, da sind die Dunkelziffern unheimlich groß, also es gibt ganz unterschiedliche Angaben von bis zu jedes vierte Mädchen, jeder siebte Junge, der sexuellen Missbrauch erfahren hat in seiner Kindheit. Körperliche Gewalt ist auch, wird auch von vielen Kindern erlebt. Also 17% der Kinder wachsen in gewaltbelastenden Familien auf und erfahren auch selber körperliche Gewalt. Die Folgen von dieser Gewalt in der Familie sind gerade für Kinder eben ganz enorm. Also weil Kinder ja auch in den Familien überhaupt erstmal lernen, wie sie sich verhalten sollen, Verhaltensmuster lernen und deswegen unheimlich viel also von dieser Gewalt aufnehmen und oft auch in ihrem Alter nochmal wiederholen. Also zum Beispiel sind Frauen, die in gewalttätigen Familien aufgewachsen sind, doppelt so häufig geraten die später auch wieder in Gewaltbeziehungen. Und Mädchen, die sexuell missbraucht wurden in ihrer Kindheit, geraten viermal so oft später in Situationen, wo sie wieder sexuelle Gewalt erfahren. Na und abgesehen von den psychischen Folgen und den Folgen, die das dann für das spätere Leben hat, gibt es ja auch Kinder, die wirklich einfach daran sterben, wie ja auch viel durch die Medien gegangen ist in den letzten Wochen. Diese seltsame Akzeptanz von Gewalt in Familien erkennt man auch am Gesetz. Also so wurde zum Beispiel erst 1998 die Vergewaltigung in der Ehe strafbar gemacht und 2000 wurde das Züchtigungsrecht für Eltern abgeschafft. Gewalt in Familien passiert überall, also weltweit und auch in allen Schichten. Weltweit ist es allerdings so, dass in einigen Gebieten, wo Familien nicht so isoliert voneinander leben, also zum Beispiel in Nordafrika, in manchen Gegenden, dass es dort so ist, dass die Gewalt, also zwar auch passiert innerhalb von Familien, aber nicht solche schlimmen Folgen hat. Also dass zum Beispiel Tote bei häuslicher Gewalt fast nie gibt. Und zwar, weil einfach, wenn die Nachbarn oder Freundinnen das hören, die auch rüberkommen und das unterbrechen und den Typ wegjagen und das erstmal also unterbinden und somit halt verhindern, dass es eben zu ganz krassen Folgen erstmal kommt. Bei uns ist das leider nicht so. Es wird ganz selten wirklich dann aktiv eingegriffen von außen bei familiärer Gewalt und häuslicher Gewalt. Und zum Beispiel ist auch die häufigsten Menschen, von denen Frauen ermordet worden sind, nicht Fremde oder sonst wer, sondern Beziehungspartner oder Ex-Beziehungspartner. Tonight we discuss the phenomenon of hooliganism. Armed gangs of youths have taken to the streets. All you know is a slight bloody culture, really. Looting shops and abandoned with shuffle expressions. Shuffling, brass bars, boys, brussels. It's pathetic. A real change is a good change. Especially after the government has been in power for some time.
By that tease, political. So your dirty, guilty braids make your body smell of maize. Sunny bush in your slick mink, political. Yes, it's fucking political. Everything's political. Yes, it's fucking satirical. Everything's satirical. On your views, so you can prop up your fake cool. A puppet, all the same, political. Yes, it's fucking political. Everything's political. Yes, it's fucking satirical. Everything's satirical. Yes, it's fucking political. Everything's political. We'll be right back.
Jetzt zu einem etwas schöneren Aspekt von der Familie, und zwar zur Wahlfamilie. Ich wollte jetzt ein bisschen die verschiedenen Bedeutungen von Wahlfamilie, die Wahlfamilien haben können, aufzählen. Also Wahlfamilie kann sich zum einen auf das ganz klassisch traditionelle Familienbild auch beziehen und sich daran orientieren und einfach nur eine Abgrenzung zur biologischen Familie meinen und wird also zum Beispiel auch für schwule und lesbische Familien oft verwendet. Also Familien, die aus schwulen oder lesbischen Eltern und Kindern bestehen und sonst sich aber ganz am klassischen Familienbild auch orientieren. Wahlfamilie kann aber auch für einen größeren Zusammenschluss einfach von vielen Familien verwendet werden, wobei auch wiederum das traditionelle Familienbild gar nicht hinterfragt werden muss unbedingt, sondern dass es einfach heißt, mehrere Familien sehen sich zusammen nochmal zu eine große Wahlfamilie und leben aber im Kleinen schon noch diese traditionelle Kleinfamilie. Wahlfamilie kann aber auch ganz losgelöst von dem traditionellen Familienbegriff benutzt werden. Und also zum Beispiel die anonymen Alkoholiker haben eigentlich dieses Wort so ein bisschen eingeführt und das als Abgrenzung zur Herkunftsfamilie gesehen und damit aber auch als Abgrenzung zu den Verhaltensmustern, die sie aus der Herkunftsfamilie mitgebracht haben oder erlernt haben. Und Wahlfamilie als so eine positive Form von Familie, in der eben Gewalt und Abhängigkeit nicht mehr so viel vorkommt. Ja, und deswegen kann eben eine Wahlfamilie, muss sich auch gar nicht eben an Kindern und Eltern orientieren, sondern kann auch eine Gruppe von Freundinnen, eine WG oder ein Hausprojekt sein, zu der sich eine irgendwie besonders dazugehörig fühlt. Was dann das Familiengefühl ausmacht, können ganz verschiedene Aspekte sein. Ich glaube, so eine gewisse Verbindlichkeit spielt immer eine Rolle, die aber auch ganz eine gewisse Kontinuität, die sich aber auch ganz unterschiedlich irgendwie ausdrücken können. Also es kann irgendwie fangen damit mit dem Gefühl, dass man eben auch mal Scheiße bauen kann und trotzdem auch nach einem Riesenstreit irgendwie sich noch versteht und zueinander hält. Es geht darüber, sich zu helfen in schwierigen Situationen, also was ich bei Krankheit und irgendwie auch finanziell mal unter die Arme zu greifen und sich auch ein bisschen aufeinander zu beziehen, nicht nur in der Gegenwart, sondern auch bei der Zukunftsplanung. Und das kann natürlich auch beinhalten, aber muss nicht, dass man irgendwie Kinder zusammen großzieht. Das Schöne an so einer Wahlfamilie ist, dass sie eben ganz offen ist und auch in allen möglichen Formen möglich ist. Also dass auch jede und jeder Platz darin hat und das nicht so vorgeschrieben ist nach Eltern, am besten noch Mann, Frau und Kinder, sondern es hat ganz viel auch zwischendrin und drumherum drin Platz. Und es kann auch eine Wahlfamilie aus nur Männern oder nur Frauen geben oder nur Transmenschen. Ein anderer Vorteil noch von Wahlfamilien ist eben, dass diese Einzigartigkeit wegfällt und damit irgendwie dieser Druck davon, dass wenn diese Familie nicht mehr funktioniert, dass es dann keine Alternative gibt. Es ist deswegen immer eine Entscheidung für diese Familie aus einer Freiwilligkeit auch heraus, für diese Wahlfamilie. Das Problem dabei kann sein, dass man ein Gefühl von Unsicherheit auch hat und irgendwie vielleicht ein bisschen denkt, dass das alles nicht ganz so verbindlich ist und dass vielleicht nach einem großen Streit auch alles auseinanderbrechen kann und das, wie gesagt, eben auch Angst machen kann und eine Unsicherheit. Aber andererseits ist es ja auch ganz schön, dass man vielleicht nicht diesen Riesenstreit und wenn irgendwelche unlösbaren Konflikte auftreten, dass man die dann nicht für immer weiterführen muss. Wahlfamilie heißt natürlich nicht sofort und unbedingt gleich besser als Herkunftsfamilie. Wir haben ja auch ganz vieles aus unseren Herkunftsfamilien gelernt und eben mitgebracht in diese Wahlfamilien und unser Verhalten miteinander und untereinander. Und es kann da genauso viel Scheiße passieren und sich genau dieselben Machtgefälle auch entwickeln und Abhängigkeiten. Und deswegen gilt es eben auch in Wahlfamilien immer ganz arg drauf aufzupassen, dass man eben nicht da irgendwie zurückrutscht in solche blöden Verhalten. Ja, da komme ich jetzt auch nochmal zurück zu dem vorigen Thema, Gewalt in Familien. Gewalt passiert in allen Familien, auch in Wahlfamilien. Und gerade da ist es eben besonders wichtig oder genauso wichtig, hinzugucken, einzugreifen, auch schon früh eingreifen, drüber diskutieren, ganz viel drüber reden, gucken, ob eine auch irgendwie neue Lösungsansätze findet. Wir wollen es ja schließlich besser machen.
You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. Change me in any way. You don't own me. Don't tie me down, 'cause I'd never stay.
Dann mache ich mal weiter mit dem zweiten Teil, mit den Alternativen. Ja, uns ist in unseren Gesprächen klar geworden, dass wir aus verschiedenen Gründen keine Lust auf das RZB-Modell haben, das zu unserem Leben und Lieben nicht so recht zu passen scheint. Dabei hat jede ihren eigenen Kritikschwerpunkt. Also so beispielhaft sage ich jetzt mal, die eine quält die Begrenzung auf eine einzige Person, die zu lieben erlaubt ist. Die nächste wünscht sich überhaupt so etwas wie Liebe in ihrem Single-Leben zu haben. Eine andere will endlich einen Weg finden, ihre Eifersucht zu entmachten. Im Folgenden habe ich die Alternativen zur RZB, die mir aus Literatur und aus Gesprächen mit anderen Leuten zugänglich waren, soweit es ging, differenziert und zusammengestellt. Die Unterscheidungen, die ich da treffe, die sind, also es ist mir schwergefallen, Unterscheidungen überhaupt zu treffen. Die werden vielleicht nicht jeder passend erscheinen, aber das ist auch nicht zwingend, sondern eigentlich nur eine Art Gliederung für diesen Vortrag und das kann danach wieder vergessen werden. Noch eine Anmerkung, wenn ich Partnerinnen, Freundinnen und so weiter sage, dann soll sich niemand ausgeschlossen fühlen. Als erstes werde ich die Alternative offene Beziehung vorstellen. Als zweites dann die Alternative Polyamorie. Und als drittes kommt dann Kritik an der ganzen Geschichte und ich habe das die Schattenseiten der Polyspielwiese genannt. Alternative 1, offene Beziehung. Der nächstliegende Schritt, wenn man unzufrieden ist mit dem RZB-Modell, wäre der, bestehende Zweierbeziehungen zu öffnen und ihren Exklusivitätsanspruch damit zu brechen. Nach wie vor befinden sich da zwei Menschen in einer engen, innigen Beziehung, aber wenn sich eine der beiden in eine andere Person verliebt, mit irgendjemandem Sex haben will oder sonst irgendwelche anderen engen Verbindungen eingehen will, ist das dann prinzipiell möglich. Und zwar nicht klassisch als geheim gehaltene Affäre oder One-Night-Stand, sondern basierend auf Offenheit und Ehrlichkeit zwischen den beiden Partnerinnen sowie der Bereitschaft, sich mit Eifersucht, sei es der eigenen oder der Partnerin, auseinanderzusetzen. Bezogen auf Jules Kritik wird hier vor allem der Besitzanspruch, den zwei Menschen in einer RZB haben oder haben dürfen, hinterfragt. Ich bin dann mit einer Person zusammen Und wir begreifen uns auch als Paar. Aber das bedeutet nicht, dass ich über sie verfügen, ihr irgendwas vorschreiben oder gewisse Dinge ohne Absprachen von ihr einfach verlangen kann. Auch Treue bedeutet dann nicht mehr, dass man ausschließlich mit der einen sexuelle Kontakte hat, sondern eher, dass Mensch sich an Abmachungen hält, die Gefühle der anderen respektiert und sich ihr gegenüber verantwortungsvoll verhält. Manche Menschen handeln auch ein Vetorecht miteinander aus. Also das heißt, wenn ich mit irgendjemand dann irgendwas machen will, was über Kinobesuch hinausgeht, dann frage ich meine Partnerin, ob sie einverstanden ist. Und die kann das mir dann verbieten. Nein, also es gibt dann einfach eine gewisse Kommunikation darüber, bevor die Dinge passieren. Nicht angegriffen wird im Konzept der offenen Beziehung die Hierarchie der Beziehungen. Das heißt, meine Partnerin ist meine Primär- oder Kernbeziehung und die anderen wichtigen Bezugspersonen dann sekundär, tertiär oder wie auch immer Beziehungen. Oder sie werden gar nicht als Beziehung bezeichnet, weil das für manche schon eine gewisse Intensität des Miteinanders zu beinhalten scheint. Die Gruppe Fremdgenese, die Jule schon angesprochen hat, markiert mit ihren Texten für mich den Übergang von Alternative 1, offene Beziehungen, zu Alternative 2, Mehrfachbeziehungen. Sie gehen davon aus, dass es in ihrem Leben immer wieder heterosexuelle Zweierbeziehungen geben wird, finden aber, dass Romantik auch in Freundinnenschaften gelebt werden sollte. Und wie Jule schon angedeutet hat, auch Kindererziehung, Zärtlichkeit, gegenseitige Unterstützung finanziell oder rein menschlich, nicht auf RZBs beschränkt bleiben darf. Also eine Art erweiterte Freundinnenschaft, die zentrale Punkte der RZB-Kritik aufgreift. Nochmal kurz, also wenn die RZB konventionell der Raum ist, in dem Mensch Nähe, Verbindlichkeit und Intimität erleben darf, dann sind eben all jene, die keine abbekommen haben, per se davon ausgeschlossen. Und verändern könnte man das durch eine Praxis der Kommunikation über Bedürfnisse auch in Verwandtschaftsbeziehungen, Nachbarschaften und was sonst miteinander in Beziehung treten denkbar ist. Auf diese Art entstehen dann womöglich ganz neue und experimentelle Konstellationen. Demzufolge ließe sich eine Trennung der Aspekte Verliebtheit, Vertrautheit und Sexualität und weiteres denken. Fremdgenese nennt es den impliziten Vertrag offenlegen oder explizit machen oder das Paket RZB aufschnüren. Also schauen, was ist das eigentlich, was da alles reingehört und was will ich davon mit wem leben? Also will ich zum Beispiel mit meiner Mitbewohnerin abends einschlafen oder will ich mit irgendjemandem einfach Sex haben oder will ich in irgendjemand verliebt sein und trotzdem nicht mit der Person zusammen sein und Kinder haben und so weiter. Genau, Kinder haben, das Zusammenleben mit Kindern hätte in solch einer erweiterten Freundinnenschaft auch seinen Platz. Es wäre nicht so sehr daran gekoppelt, ob die biologischen Eltern auch noch nach 10 oder 20 Jahren gerne nebeneinander einschlafen oder ob sie überhaupt jemals ein Paar waren. Dabei bin ich schon beim Punkt 2, Polyamorie. Ich übersetze das mit Mehrfachliebe. Und es ist allgemein der Begriff für eine Praxis, bei der ein Mensch mehrere Liebesbeziehungen zur gleichen Zeit hat. Und zwar, das ist das Wichtigste, mit dem Wissen und der Einverständnis aller Beteiligten. Von der offenen Beziehung unterscheidet sich diese Liebensweise vielleicht am ehesten dadurch, dass eine Hierarchielosigkeit angestrebt wird. Also, dass es keine primäre Partnerschaft zu zweit geben soll, der dann alle anderen untergeordnet werden, wobei das auch möglich ist, aber das ist eher wieder eine Ausnahme. Denkbar sind dann zum Beispiel Triaden, das heißt intime Beziehungen zwischen drei Personen, das ist dann auch ganz schön aufgezeichnet, oder Kettenbeziehungen, also A mit B, B mit C, C mit D, bis hin zu ganzen Beziehungsnetzwerken, Gruppenehen und Polyfamilien. Eine Praxis, bei der innerhalb eines geschlossenen Netzwerkes geliebt wird, wird als Polyfidelity, also Vieltreue, bezeichnet. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass Mensch, um Polyamorie praktizieren zu können, sich sehr gut selbst kennen und für sich selbst sorgen können muss. Es geht nicht darum, die Verantwortung für das eigene Glück statt auf nur eine Person jetzt auf mehrere Personen zu verteilen. Das ist vielleicht auch der Schlüssel zum Umgang mit Eifersucht, wo ich später nochmal drauf kommen werde. Oft wird betont, dass Polyamorie auf die emotionale Seite der Liebe Bezug nehme, womit rein sexuelle Verbindungen abgewertet werden. Daher auch die Abgrenzung einiger praktizierenden Polis zur Swinger-Szene. Auch wird die Ideologie der Liebe selbst nicht unbedingt hinterfragt. Sie ist nun einfach ausgeweitet auf mehrere Personen. In queeren und BDSM praktizierenden Kreisen wird diese Trennung zwischen Sexualität und emotionaler Liebe, wie auch immer die definiert sein mag, weniger oder gar nicht vollzogen. Habt ihr eine Frage?
Ja, ich habe die gleiche.
Was denn?
BDSM. BDSM steht für Bondage and Discipline, Dominance and Submission, Sadism and Masochism. Ist also Sadomasochismus ist so die alte oder inzwischen weniger gebräuchliche Bezeichnung dafür. Mir persönlich gefällt der Ansatz der Schlampagne bzw. der Krake. Krake ist eine polylesbische Zeitschrift besser. Die Schlampagne gründete sich Ende der 90er Jahre aus Protest gegen die Homo-Ehe. Sie wollte darauf hinweisen, dass es neben der Nachahmung der Hetero-Beziehung auch noch eine ganz große Menge anderer lesbischer Liebes- und Lebensweisen gibt, die, wenn schon nicht öffentlich anerkannt, dann zumindest endlich wahrgenommen werden sollten. Der Begriff der Schlampe, der zumeist abwertend gebraucht wird für eine Frau, die in unordentlichen Verhältnissen lebt und sich über gewisse Schranken hinwegsetzt, sollte damit neu definiert werden. Und demnach ist unter einer Schlampe eine zu verstehen, die, Zitat, sich bewusst entscheidet für die Beziehungen, die sie leben will, unabhängig von den gesellschaftlichen Konventionen und den Normen der Szene. Zitat Ende. In der Krake wird dann der Begriff der künstlichen Beziehung eingeführt. Noch ein Zitat. Künstliche Beziehungen werden von Menschen in kreativen und selbstbestimmten Prozessen erschaffen, denn künstliche Beziehungen definieren sich gerade dadurch, dass sie von den Beteiligten nach ihren aktuellen Bedürfnissen immer wieder neu gestaltet und verändert werden. Sie werden nicht nach vorhandenen Schablonen und festen Vorschriften gelebt. Auch gesellschaftliche Normen, zum Beispiel die Monogamie, werden nur übernommen, wenn sie den Wünschen der Künstlerinnen entsprechen. Im Gegensatz zu Polyamorie, bei der der Schwerpunkt doch stark auf dieser klassisch-romantischen Liebe liegt, wird hier anderen innigen Beziehungen, also Freundschaften etc., eine mindestens gleich große Bedeutung zugemessen. Eben aus diesem Grundverständnis heraus, dass Frauen und andere in ganz vielfältigen Verbindungen leben, die alle auf ihre Art wichtig und besonders sind und die sich auch verändern können. Hier wird deutlich, dass sich nicht monogame Liebensformen durch Beweglichkeit und Dynamik auszeichnen. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Art und Weise, wie Menschen zueinander in Beziehung stehen, stetig ändern kann und dass solche Änderungen nicht bedeuten müssen, dass mit der einen Schluss sein muss, weil für eine andere starke Gefühle entbrannt sind, sondern dass es einfach auch wieder Aushandlungssache ist, wie man damit umgeht. Auch die Unterscheidung zwischen in Beziehung sein und nicht in Beziehung sein verliert, wenn man sich das Ganze als etwas Prozesshaftes, Wandelbares denkt, an Bedeutung. Oder könnte irgendwann ganz wegfallen, wenn der Begriff Beziehung vielfältiger interpretiert werden darf. Ja, natürlich gibt es auch daran Kritik. Erstmal sage ich was zu den Sachen, die schwierig sein können, wenn man sich entscheidet, in polyamorösen Beziehungen zu leben. Da habe ich 3 Punkte. Als erstes Zeitmanagement und Organisation. Eine Liebe fordert schon eine Menge Zeit und Aufmerksamkeit. 2 oder mehr intensive Beziehungen zu pflegen, dementsprechend mehr. Das gilt natürlich für alle Beziehungen, aber ich gehe davon aus, dass je stärker Mensch emotional und auch alltagsmäßig involviert ist, desto mehr Beziehungsarbeit geleistet werden muss. Punkt 2, Eifersucht, taucht angeblich auch bei Reflektierten manchmal unerwartet auf. Der Umgang damit erfordert die Bereitschaft, am eigenen Selbstwertgefühl herumzudoktern. Dazu gibt es einige nette Erfahrungsberichte, ich sage an der Stelle nicht mehr dazu. Der dritte Punkt ist dann der Umgang mit der Öffentlichkeit. Also in linken und queeren Kreisen ist es noch relativ einfach, sich über gelebte und fantasierte Alternativen zur Paarbeziehung auszutauschen. Draußen in der Öffentlichkeit stößt Mensch damit dann auf Unverständnis bis Ablehnung. Auch ist die Benennung der wichtigsten Bezugspersonen problematisch. Vielleicht passt weder Freundin noch Geliebte noch Partnerin, auch wenn die Personen, die ich meine, irgendwie alles davon sind, waren oder noch werden könnten. Rechtlich gesehen haben Menschen, die sich nicht verpartnern oder verheiraten wollen, in Deutschland keine Chance, was gemeinsame Kindererziehung, Erbschaft, Steuern und Ähnliches angeht. In Kanada soll es angeblich möglich sein, dass mehrere Menschen die Elternschaft für ein Kind übernehmen können. Die nächsten beiden Punkte betreffen das Polykonzept und die Dekonstruktion der romantischen Liebe im Ganzen. Das sind, glaube ich, auch die Punkte, über die wir so am meisten diskutiert haben und bei denen wir uns auch noch nicht so klar sind, was wir da eigentlich, wie wichtig das für uns ist und wie wir damit umgehen wollen. Als erstes ist da die Romantik. Wer einen positiven Bezug zu diesem Begriff hat, wird nicht einfach darauf verzichten wollen. Noch ist die Frage, ob Aushandeln, Absprachen und fortwährende Reflexionen der Beziehung die Romantik zerstören, nicht vollends geklärt. Romantik im Sinne von Schwärmerei und Liebesgedichten, naja, lebt ja vielleicht gerade von der Ungewissheit, vom sehnsüchtigen Hoffen und weniger von einem total abgeklärten Sprechen über Bedürfnisse. Genau das wird aber gefordert, wenn es darum geht, das Paket RZB aufzuschnüren und zu schauen, was davon Mensch wo und mit wem in welchem Maße leben will. Die Frage ist dann, ob Rationalität und spontane Gefühlsäußerung miteinander vereinbar ist oder ob das vielleicht irgendwie ein Widerspruch in sich ist. Der nächste und damit letzte Punkt betrifft die schon oben genannte Dynamik, die eben nicht monogame Beziehungen auszeichnet. Diese Dynamik ist nicht einfach nur gut. Sie entspricht nämlich genau der Tendenz und dem Zwang zur Flexibilisierung, der bzw. dem wir im Alltag, im Arbeitsleben zum Beispiel, sowieso schon ausgesetzt sind. In diesem Zusammenhang ist auch der Grundsatz der Polyamorie, also dass Mensch für sich selbst sorgen sollte, kritisch zu hinterfragen. Wer sich wirklich einsam und mit sich selbst alleingelassen fühlt, braucht vielleicht erst einmal das Gefühl, geliebt und irgendwo geliebt zu werden und irgendwo fest eingebunden zu sein, bevor er oder sie überhaupt Selbstvertrauen und Kraft für den Umgang mit sich und der Welt entwickeln kann. Alle Modelle und Normen haben natürlich auch die Funktion, also einen sicheren Bezugsrahmen zu bieten. Und selbst wenn ich mit meiner RZB scheitere, bin ich damit nicht alleine, weil viele Menschen diese Erfahrung teilen können. Und dieses Eingebundensein in ein größeres Ganzes fällt natürlich weg, wenn man sich entscheidet, es ist nicht mein Ding und ich versuche was ganz Neues.
Soweit der Vortrag Monopoly, Kritik und Alternativen der Paarbeziehung. Das Echo auf der Veranstaltung zeigte, dass das Thema für viele sehr interessant und wichtig ist und dass sie auch in Zukunft die Auseinandersetzung mit verschiedenen Formen von Beziehungen weiterführen wollen.
Jetzt nochmal ein Veranstaltungstipp von uns. Am 6. Januar findet in der Semiltenstraße das nächste Postcafé statt. Das Postcafé ist ein Café für Frauen und Transgender-Leute. Ist aus dem Ladyfest hervorgegangen, wo das Bedürfnis festgestellt wurde, was unter sich zu machen. Da werden Vorträge organisiert oder einfach nur sich unterhalten, Filme geguckt. Es ist übelst nett, kommt hin, ab 16 Uhr in der Semiltenstraße. Am 6. Januar wird der Film Paris is Burning gezeigt. Neues Jahr, neues Glück und jede Menge sinnlose Vorsätze wie weniger Alk trinken,
schlanker zu werden,
sportlicher,
mit Rauchen aufhören
oder ordentlicher. Das sind die normalen, aber wir haben die ultimativen Sinnlosvorsätze jetzt für euch. Zum Beispiel: im nächsten Jahr eine Psychotherapie beginnen.
Oder wenn man merkt, dass man zu viel Unsinn redet, einfach mal die Schnauze zu halten.
Oder davon ausgehen, dass die breite Masse doch nicht so dumm ist.
Eine lange Reise durch Osteuropa zu machen.
Auf die Frage, wie geht's, ehrlich zu antworten.
Lernen, mit 10 Fingern zu tippen.
Politisch aktiver zu werden.
Mehr für Gesundheit machen, wie zum Beispiel regelmäßig in die Sauna gehen oder schwimmen gehen.
Nicht immer alles wieder vergessen.
Sich mindestens 3 gute Witze zu merken.
Beim Pizzaessen nicht immer die Ränder übrig lassen. Also wenn das nichts war.
Mit diesen großartigen Vorsätzen fürs neue Jahr verabschiedet sich die Tipkin-Redaktion. Ihr könnt uns wiederhören am 26. Januar von 18 bis 19 Uhr hier auf Radio Blau.
Oh, give me land, lots of land under starry skies above. Don't fence me in. Let me ride through the wide open spaces that I love. Don't fence me in. Let me be by myself in the evening breeze. Listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever, but I ask you please, don't fence me in, just turn me loose. Let me straddle my old saddle underneath the western sky. On my cayuse, let me wander over yonder till I see the mountain rise. I want to ride to the ridge where the west commences. Gaze at the moon till I lose my senses. Can't look at hobbles and I can't stand fences. Don't fence me in. Turn me loose, let me straddle my old saddle underneath the western skies. On my cayuse, let me wander over yonder till I see the mountain rise. I want to ride to the ridge where the west commences, gaze at the moon till I lose my senses. Can't look at hobbles and I can't stand fences. Don't fence me in.